Ich lese den Predigttext und es ist Kolosser 2, 1 bis 7. Überschrieben habe ich dann die Predigt mit meinem Schatz ins neue Jahr. Und das ist Kolosser 2, 1 folgende. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich, damit euch niemand mit Überredungskünsten irreführt. Denn obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, dein Wort in unser Herz und unser Herz befehlen wir deinem Wort und deinem Geist an. Amen. Liebe Gemeinde, willkommen im neuen Jahr. Das Alte hängt uns noch nach. Ich meine damit nicht den eventuellen Silvesterkater, sondern die Erlebnisse im alten Jahr, die Sorgen. Und das neue Jahr beginnen wir traditionell mit ein gutes neues Jahr. Jedenfalls sagt uns das die Bevölkerung. Ich habe eine so schlaue Uhr, die hat mir ein gutes neues Jahr gewünscht, gleich mit Silvesterböllern oder Raketen, jedenfalls im Bild. Gut, dass sie nicht explodiert ist. Ja, das neue Jahr. Ja. Und das alte ist vergangen. Es wird hoffentlich jetzt besser als das alte. Das hoffen wir. Und dieses Hoffen ist aber keine sichere Hoffnung, wie die, die uns der Kolosserbrief in der letzten Predigt zugesagt hat. Da sagt Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wie Christus im Alten Testament fix zugesagt war und dann gekommen ist, so ist es auch mit der Herrlichkeit der Zukünftigen. Sie ist so fix wie der Herr Jesus. Wenn. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich schon längst Millionär. Ja, es ist tatsächlich die Zukunft und die Herrlichkeit, die hängen von dem Wenn ab. Und hier im Kolosserbrief, da schreibt eben, ist Christus in dir? Und Paulus sagt dann zu, führt euer Leben in ihm. Und das hat einen bestimmten Grund, denn ja, die Kolosser wurden damals gefragt, ist Christus in dir? Die Frage gilt natürlich uns auch jetzt, Anfang des neuen Jahres. Ist Christus in dir? Oder umgekehrt gesagt, bist du in Christus? Wichtige Frage. Solche Fragen wurden, wie gesagt, den Christen in Kolossee auch gestellt. Und wir sollen sie uns selbst stellen. Anfang Jahr. Es sind hilfreiche Fragen. Bei den Kolossern waren es aber hinterhältige Fragen. Denn die Leute, die gefragt haben, bestritten, dass er oder sie ganz in Christus sei. Oder Christus ganz in ihnen sei. Und sie boten Wege an, und ganz in Christus zu sein oder dass er ganz in ihnen war. Und ihre Wege führten sie aber aufs Glatteis, waren glatte Wege weg von Christus. Darum hat der Apostel auch so einen großen Kampf um sie, wie er sagt. Und für Kampf verwendet er das Wort Agonie. Das wird heute als Todeskampf bezeichnet. Agonie. Damals hatte es eine andere Bedeutung. Es wurde auch gebraucht für die Wettkämpfe bei den Olympiaden. Die gaben alles, um den Siegeskranz zu gewinnen. Sie gaben wirklich alles, trainierten halt, und dann richteten sie ihr Leben ganz darauf aus, eben dieses, eben da zu gewinnen. Und der Paulus vergleicht auch die Christen mit solchen Wettkämpfern. Sie richten ihr Leben aus, das ganze Leben, auf das eine Ziel, also diesen Siegeskranz. Oder wenn wir hier vom Kolosserbrief das übernehmen, die Herrlichkeit, die kommt. Darauf richten sie ihr Leben aus. Und der Apostel hat so einen Kampf, er führt so einen Kampf. Und es ist dann für sich, ja, es kann auch ein Krampf werden, aber er tut alles für dieses herrliche Ziel. Und hier hat er einen Kampf um die Leute in Kolossä und in Laodicea. Und er führt diesen Kampf mit allem, was er hat. Und zwar mit dem Wort, das er schreibt, mit den Gebeten, die er spricht, und wahrscheinlich auch mit seinen Emotionen. Er ist unwahrscheinlich besorgt um sie. Gott hat sie ihm aufs Herz gelegt. Und das trifft ihn, das bedrückt ihn auch. Und er macht diese Bedrückung weg, indem er etwas tut. Eben schreiben, ermahnen, lehren, aber auch beten. Ja, mein Schwager sagte mir, als wir uns 93 die Red Rocks nahe Las Vegas hinaufkämpften, da sagte er mir: Sag mir, wo du zu kämpfen hast, damit ich mit dir kämpfen kann. Also er war ein viel besserer Kletterer als ich und musste sich nicht so abmühen. Ich hing da mehr oder weniger am Seil und mühte mich hoch. Und als er mich das so fragt, da sage ich ihm: Heimatland, das siehst du doch, womit ich zu kämpfen habe, mit dem Felsen. Ich wusste zwar, dass er nicht das meint, aber ich war eben da am Kämpfen. Oben angekommen, sagte ich mir, das ist ein guter Mann, der will mit mir kämpfen. Und ich habe ihn dann für eine frei werdende Predigerstelle in Kärnten empfohlen, und er wurde auch angenommen. Und da konnten wir gemeinsam kämpfen, lehren, evangelisieren, ermahnen, beten. Also der Apostel und Gemeindegründer, das Gemeindegründer ist Epaphras, die kämpfen durch Gebet und Wort und Tat darum, dass die Herzen in der Gemeinde in Liebe zusammengeschlossen werden. Das heißt da so viel wie: Sie sind Glieder am Leib Christi. Das Haupt ist im Himmel, der Leib Christi ist die Gemeinde, und die ist noch auf der Erde. Und die sollen zusammen spielen. So sind sie dann auch in Christus. Und das ist etwas Wichtiges, dass man in Christus ist, denn er koordiniert seinen Leib. Er richtet die Herzen und die Seelen aus zueinander. Und ein Leib, ein Körper kann nicht funktionieren, wenn die einzelnen Glieder nicht mitmachen oder das Gegenteil machen. Dann hat der ganze Körper sein Problem. Ja, das ist das, was und wofür Paulus und Epaphras, ihr Gemeindegründer, kämpfen. Und wie soll das jetzt geschehen, dass sie eins werden oder in Christus sind? Das sagt er, indem sie zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus kommen, indem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, indem sie den Schatz erwischen. Für Geheimnis steht hier das Wort Mysterium. Es gab damals sogenannte Mysterienkulte und an für sich gibt es die immer noch und die haben meist mehrere Stufen. Damals hatten sie 3 Stufen. Das erste ist Wissen, du musst wissen, um was es geht. Das zweite ist, du musst darüber meditieren, das heißt dich besinnen. Und das dritte ist dann schon die höchste Stufe, das ist die Kontemplation. Also da musst du dich versenken in das Gehörte, in die Gottheit. Und dann bist du eins mit der Gottheit. Also diese Techniken, die waren allbekannt und die gab es und gibt es in allen Religionen. Bei den jüdischen Kabbalisten, bei den islamischen Sufis, bei den christlichen Mystikern, bei buddhistischen Yogis. Ja, bei den letzten, den Yogis, also dem Yoga, ist es nicht ein Einswerden mit deiner Gottheit, sondern eins werden mit der kosmischen Weltseele. Eingehen ins Nirvana. Also allgemein ist Wissen und Meditation ja gut. Es kommt allerdings darauf an, was für eine Lehre dem zugrunde liegt, über welcher Lehre man meditiert. Ist die Lehre falsch, ist das Wissen falsch. Und dann ist die Meditation darüber natürlich auch falsch und vergebens. Im Psalm 119, 148 wird über Gottes Wort meditiert. Und Gottes Wort ist wahr. Man entdeckt darin die Schönheit und Höhe des Herrn. Allerdings auch seine eigene Hässlichkeit und Tiefe. Man wird dabei nie körperlich, seelisch eins mit ihm, dem Herrn. Weder mit dem Körper noch mit der Seele. Sondern man wird vielleicht eines Geistes mit ihm. Das Herz wird zu ihm erhoben, die eigene Sünde wird verabscheut und der riesige Abstand zwischen uns und dem Herrn, der bleibt, wird aber durch einen überwunden. Das Mysterium, dieses Geheimnis, von dem Paulus hier schreibt, ist, dass Christus im Alten Testament relativ verborgen war. Er war zwar detailliert beschrieben und abgebildet im Zelt der Begegnung, das heißt im Tempel, da hat man ihn gesehen und das, was er tun muss, das hat man auch gesehen, aber halt nur wie ein Schatten. Leibhaftig war er nicht da, war er nicht zu sehen. Dann, als er geboren wurde und gelebt hat, war er ganz da. Und was hat man an ihm gesehen? Ja, man hat gesehen an ihm, dass er so war, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Sehr gut, stark, rein, liebevoll. Aber warum er so war? Und warum er dann schlussendlich noch Gott verlassen gekreuzigt wurde, das blieb vielen verborgen. Es blieb ein Geheimnis für sie. Und warum blieb es ein Geheimnis für sie? Ja, einmal weil sie einen herrlichen Christus erhofft haben, der die Römer aus dem Land wirft. Dass er ihre Sünde auf sich nahm und die Sünde aus ihnen warf, blieb ihnen verborgen. Dass nicht ihr Land, sondern ihre Herzen den Herrschaftswechsel brauchte, haben viele einfach nicht erkannt. Als er sich gefangen nehmen ließ, der Herr Jesus, wollte selbst sein Oberapostel Petrus ihn nicht mehr kennen und hat ihn dreimal verleugnet. Er wurde abgebildet und das ist die Abbildung des Isenheimer Altars, Matthias Grünewald. Und ein gelehrter Franzose, der das Bild sah, war angewidert davon und er sagte, das ist ein Aas von einem Gott. Ja, so hat ihn Grünewald gemalt. Mit unseren Sünden beladen, entstellt. Ja, es ist nicht unbedingt gerade erstrebenswert, eins mit ihm zu sein, ihn so zu erkennen, aber es ist durchaus notwendig, wie ich noch zeigen werde. Als ihn Gott an Ostern von den Toten auferweckt hat und verherrlicht hat, das heißt mit seiner Herrlichkeit auf Erden eigentlich auch nicht anders aus. Die Jünger und Apostel waren schon zu seinen Lebzeiten auf Herrlichkeit aus. Sie wollten Ministerposten haben zu seiner Linken und Rechten, also die höchste Macht. Und als dann, das haben sie mehrfach zum Ausdruck gebracht, Matthäus 20, 21 zum Beispiel. Jetzt sein Königreich sah dann allerdings anders aus, als sie gedacht haben, und ihre Ministerposten sahen auch anders aus. Sein Königreich, Gottes Reich, wurde in den Gemeinden des Herrn Jesus Christus sichtbar. Und sie wurden nur Minister Verbi Divini, Diener an Gottes Wort. Die Gemeinde in Kolosse war auch nicht herrlich. Sie sah jedenfalls nicht so aus. Sie war mickrig. Ja gut, das sind wir auch. Wir sehen auch nicht gerade herrlich aus. Aber wie die Gemeinde in Kolosse sind wir herrlich. Denn wir haben den noch verborgenen Herrlichen erkannt. Und zu diesem Erkennen und eins sein und in Christus sein gehören an für sich drei Punkte. Erstens, es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie er gelebt hat und wie er gestorben ist. Wenn das jedenfalls uns persönlich gelten soll. Denn er hat ja nicht nur für sich selbst gelebt und ist schon gar nicht wegen seinen Sünden so gestorben. Der Apostel formuliert es so, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht ich lebe selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Und das gilt jetzt nicht nur für den Apostel. Und es ist ein wenn schon, denn schon. Er ist ja nicht nur gekreuzigt worden und nicht nur auferstanden und nicht nur in seine Herrlichkeit eingegangen. Und das war's. Er ist auferstanden und herrlich für seine Erlösten. Er hat sie mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung abgekauft, damit sie nicht mehr unter der Sünde leben müssen, damit sie nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen müssen, sondern unter seiner Macht. Er ist der Erlöser. Und Erlösung ist im Neuen Testament ein Begriff vom Sklavenmarkt. Da waren es auf den Sklavenmärkten, da waren die Sklaven aufgereiht, gekettet, also wie in einem heutigen Supermarkt so die Flaschen aufgereiht sind. Verschiedene Marken und Größen und so weiter und verschiedene Preise. Und die Käufer, die gingen dann ohne Einkaufswägelchen durch die Reihen und haben sie geprüft und angeschaut und Preise verglichen. Und wenn ihnen dann einer oder eine gefiel, dann haben sie sie gekauft und bezahlt. Und dann wurde den Sklaven die Ketten abgenommen. und die Sklaven, die gingen hinter ihrem neuen Besitzer her, froh, dass sie ihre Ketten losgeworden sind. Aber sie waren immer noch Sklaven. Sie waren halt neue Sklaven, Sklaven von ihrem neuen Herrn. Und sie mussten ihm rechtmäßig folgen. Wenn sie das nicht taten, dann wurden sie vom Gesetzgeber schwer bestraft. Es ist für uns wichtig, nicht mehr der Sünde zu folgen, die einen hier verlockend und böse und letztendlich in die Hölle treibt. Es ist wichtig und gut, dem Herrn Jesus Christus zu folgen, der einen zum Guten und letztendlich in den Himmel führt. Das ist der erste Punkt. Wir müssen wissen, was er getan hat. Das zweite, es ist herrlich zu erkennen, dass der Herr Jesus Christus kein Schinder ist, sondern fürsorglich herrscht. Man ist zwar immer noch Sklave, und Paulus sagt das auch von sich selbst, er ist zwar ein privilegierter römischer Bürger, er ist Akademiker, ein Doktor und Apostel dann auch noch, nennt sich aber schlichtweg Sklave Jesu Christi. Sklave klingt nicht gut, aber Sklave Jesu zu sein ist gut. Denn wenn wir nicht seine Sklaven sind, sind wir Sklaven der Sünde und damit des Teufels. In der lateinischen Bibel klingt das Sklave sein sogar noch besser. Wir sagen das als Gruß. Servus heißt Sklave. Und Servus Jesu Christi, das ist das Beste, was man haben kann. Also, es ist schon ein Kampf gegen das eigene Ego. Es ist aber das Beste für mich und all meine Umgebung, die Menschen um mich herum, wenn ich ihm gehöre und ihm folge, wenn ich in Christus bin. Das dritte Herrliche und Gute ist, an diesem in Christus zu sein oder Besitz oder Sklave Christi zu sein, ich will das. Ich will nicht nur sein Tod für mich, ich will nicht nur seine Auferstehung für mich, sondern ich will ihm auch dankbar sein, tun, was er sagt, auch wenn mein Ego, mein Fleisch nicht will. Das Fleisch ist ja schwach und das Herz ist oftmals unwillig. Aber ich weiß, was mein Erlöser für mich getan hat und was er tut und tun wird. Ich bin in ihm geborgen und will tun, was er sagt. Und so wird verwirklicht, was Gott im Alten Testament gesagt hat, ich gebe euch einen neuen Geist, ein neues Herz und schaffe in euch, dass ihr meine Gebote und Ordnungen haltet. Und im Philipper 2 sagt der Apostel, Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also es ist zweifellos das Beste, was uns passieren kann, in Christus zu sein, diesen Erkenntnisschatz zu haben und auch zu nützen. Hausverstand und Intelligenz mögen sagen, schau auf dich selbst, sorg dich um dich selbst, aber der große Schatz der Weisheit, mein Schatz, sagt, schau auf Christus, denn er sorgt für dich. Und er sagt, bei Entscheidungen, die man treffen muss, was will mein Herr, was täte mein Herr? Als er in Gottes Wort den Sprüchen, die im Englischen Proverbs heißen, also Zusprüche, da ist die Weisheit der größte Schatz, den man haben kann. Ja, diese Weisheit in Sprüche 8, Proverbs 8, ist sogar personifiziert. Sie ist der verborgene Jesus Christus. Er war nicht nur im Alten Testament verborgen, er ist nicht nur im Neuen Testament verborgen, er ist auch heute verborgen, aber er ist zu entdecken. Und die Weisheit, ja, das ist er selbst. Und das ist etwas zum Leben. 1. Korinther 1,30 fasst zusammen, was er ist und wozu Gott ihn gegeben hat. Was wir vom gekommenen, gerichteten, auferstandenen, erlösenden, herrschenden haben, ist uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht. Das alles. Und wenn Gott ihn zu all dem gegeben hat, dürfen wir das nicht ignorieren. Er ist der von Gott gegebene Schatz, der das neue Jahr trotz allem Übel, das es eventuell bringt, zum guten Jahr macht. Wenn wir in ihm bleiben. Amen.
Thank you.